Herzlich willkommen an euch alle da draußen. Es geht wieder weiter, eine neue Folge von Mein nächster Gast. Heute habe ich einen neuen Gast, auch wieder aus der Politik, weil wir haben Landtagswahlen, wie ihr wisst. Mein heutiger Gast ist Thomas Schäfer von der FDP Maintal und gleichzeitig auch FDP Hessen. Er ist Maintaler, Fraport-Mitarbeiter aus der dritten Führungsriege, habe ich eben erfahren, hat schon mit dem Landtag zu tun gehabt, ist etwas verzögert in den Landtag eingezogen, hat Stefan Müller abgelöst am 01.01.2023 und ihm macht es so viel Spaß, dass er jetzt gerne wieder rein will und kandidiert deswegen für den Wahlkreis 41 für die hessische FDP. Herzlich willkommen, Thomas Schäfer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du bist in den Landtag reingekommen dieses Jahr und
So ist es.
Müsstest jetzt quasi eigentlich wieder raus, aber...
Ja, wenn die Wähler nicht genug Stimmen uns geben, dann wird es eng. Nee, aber auch im Ernst, ich bin auf der Liste jetzt nicht mehr ganz so weit vorne. Das war aber von vornherein auch so geplant gewesen, weil ich mich abgestimmt hatte mit meiner Kollegin, der Anke Feil, die jetzt in Main-Kinzig-Kreis die Spitzenkandidatur macht. Und wenn man dann das dann so ein bisschen einsortiert, es gibt ja auch andere Kreisverbände, die wollen auch vertreten sein und deswegen bin ich jetzt halt auf Platz 22, da braucht man ein paar Prozente mehr für, um reinzukommen. Aber das ist für mich alles fein. Wichtig ist politisches Engagement und ich genieße dieses Jahr jetzt im Landtag. Es ist eine spannende Herausforderung, ich lerne unheimlich viel. Und ich hoffe auch, dass ich das ein oder andere im positiven Sinne bewegt habe.
Zu deinem politischen Werdegang kommen wir gleich noch. Das wollen wir sehr gut beleuchten. Aber mich interessiert vor allem, und ich glaube, die Menschen interessiert auch, wer ist Thomas Schäfer? Maintaler? Gebürtig?
Nein, nicht gebürtig. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, ich bin gebürtiger Lothringer. Ich bin in Nancy in Frankreich geboren. Bin dann ein bisschen durch die Welt getingelt, war in Marokko, in Mauretanien, in Spanien. Bin dann nach Deutschland gekommen, habe in Bonn Abitur gemacht. Und nach dem Abitur, nach der Wehrpflichtzeit, bin ich dann nach Aachen gegangen zum Studium. Und als ich dann Maschinenbau und BWL zu Ende studiert habe, habe ich hier einen Job bekommen beim Frankfurter Flughafen, bei der heutigen Fraport. Und im Rahmen der Wohnungssuche hat es mich halt nach Maintal verschlagen. Erst nach Bischofsheim und mittlerweile nach Dörnichheim.
Du bist in Nancy, Frankreich, habe ich das richtig verstanden?
Richtig, genau.
Und hast du Erinnerungen daran? Oder?
Nein, also ich kenne jetzt Nancy, weil ich natürlich mittlerweile auch ein, zweimal wieder da gewesen bin als Erwachsener. Aber ich bin mit 3 Jahren weg aus Nancy und dann sind wir ja weiter nach Marokko gezogen.
Was hast du für Erinnerungen an Marokko? Wie kann man sich das vorstellen?
Marokko habe ich so mehr aus Erzählungen noch die Erinnerung. Beispielsweise, dass wir in Tanger, wo unsere Station waren, dass ich dort eine spanische Freundin hatte, die in der Etage über uns gewohnt hat. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen und haben dann gemeinsam gesprochen, auf Französisch, Spanisch und Deutsch, alles in einen Sätzen. Unsere Eltern haben uns nicht mehr verstanden, aber wie das halt so bei kleinen Kindern ist, das wurde mir immer so erzählt. Das ist so eine der Erinnerungen. Und ich war jetzt auch vor ein paar Jahren, auch im Rahmen eines Urlaubs, mal wieder in Casablanca gewesen, wo wir auch stationiert waren und habe sogar das Haus wiedergefunden, wo wir gewohnt haben.
Was heißt stationiert? Warum stationiert?
Mein Vater war Diplomat.
Ja.
Und wir sind dann halt von Konsulat, zur Botschaft immer wieder versetzt worden.
Also hast du Politik quasi in die Wiege gelegt bekommen?
Auch Politik natürlich, aber vor allen Dingen auch das Reisen, das neue Länder erkunden und immer wieder natürlich auch umziehen. Insofern, wenn du sagst, Maintaler, also mittlerweile lebe ich mehr als die Hälfte meines Lebens in Maintal. Mhm. Hier bin ich sogar richtig sesshaft jetzt geworden, im Gegensatz zu meinem früheren Leben.
Das ist ja echt interessant, ne? Diplomatie. Ich meine, wenn man das jetzt weiß, vor dem Hintergrund, versteht man auch so ein paar Vorgehensweisen, in der Maintaler Kommunalpolitik, aber dazu kommen wir später. Nach Marokko ging es weiter. Wo ging es denn dann hin?
Dann ging es weiter nach Mauretanien. Das liegt südlich von Marokko, ist ein großer Haufen Sand. Da gibt es außer Sand nichts. Und da haben wir 4 Jahre verbracht. War auch als Kind natürlich richtig schön, weil mit Sand kann man ja viel machen und
Wie kann man sich das vorstellen? Du gehst morgens raus als Kind. Wie alt warst du da?
Da war ich dann schon in der zweiten Klasse, also 7 Jahre. Mhm. 74 sind wir dort hingegangen und da war ich dann 7 Jahre. Bin dort zur französischen Schule gegangen, erst Grundschule, später dann auch Gymnasium. Ja, gehst normal in die Schule, kommst dann nach Hause. Dann hast du, die deutsche Botschaft dort war halt ein sogenannter Compound. Das heißt, es war ein großes Gelände, auf dem die Botschaft stand. Und die ganzen Wohnhäuser der Botschaftsbediensteten, also der Deutschen, die dorthin geschickt worden sind. Mhm. Da war dann auch ein Schwimmbad dabei, was in der Wüste ganz angenehm ist, wenn es warm ist, dass man mal auch in ein Schwimmbad springen kann. Ja, und dann verlebt man so eine ganz normale Kindheit eigentlich. Halt nicht wie hier auf dem Spielplatz oder so, sondern dort, hat auch ganz andere Freundeskreise, die auch viel wechseln natürlich. Ich habe keinerlei Kindheitsfreunde mehr durch diese ständigen Wechsel. Also es ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem schön.
Also du hast quasi in einer geschlossenen Welt, also in einer, nennen wir das Blase?
Ja, man kann das durchaus eine Blase, weil ja durch diesen Diplomatenstatus und so, da hast du natürlich ein ganz anderes Leben, ist klar. Du wirst ganz anders auch behandelt, hast auch einen ganz anderen Lebensstandard. Wenn ich meine, vor dem Botschaftsgebäude, das war so am Stadtrand, davor waren dann die Zelte der Beduinen. Da gibt es auch Fotos von mir, wie ich in so einem Zelt stehe, als kleiner weißer Pimpf, drumherum halt die Beduinen, sehr freundliche Menschen. Aber da ist nichts, außer halt ein paar Teppiche auf dem Boden und ein Zeltdach.
Hochinteressant.
Und das ist, da merkt man erstmal, wie gut es einem eigentlich geht, wenn man das reflektiert. Mhm. Bei uns hier in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern. Insofern ein ganz anderes Leben. Auch nicht frei von Herausforderungen. Ich meine, uns sind auch da die Granaten um die Ohren geflogen, wie das ja meistens so in arabischen oder afrikanischen Ländern ist, sind da irgendwelche kriegerischen Konflikte. Da muss man auch mal mit umgehen können. Und als Kind halt insbesondere die Schwierigkeit, halt alle 4 Jahre umzuziehen. Ich sagte ja, ich habe keine Kindheitsfreunde, weil alle 4 Jahre bist du halt woanders hingegangen.
Was war dein Vater für ein Typ?
Mein Vater war ein sehr liebenswerter Mensch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte er natürlich auch ein bisschen unter seinem Beruf gelitten. Also auch für ihn war dieses Leben nicht einfach, für meine Mutter im Übrigen auch nicht. Mein Vater ist auch sehr, sehr früh gestorben. Er ist keine 55 Jahre alt geworden. Und meine Mutter war sehr jung. Als sie mich bekommen hat, war sie 21 und ist mit ihm halt raus. Und anders als das heute so ist, hieß das damals komplette berufliche Entwicklung aufgeben, sondern einfach nur die Frau des Diplomaten zu sein.
Hm. Wäre meine nächste Frage gewesen. Also sie war klassische Hausfrau.
Sie war klassische Hausfrau.
Und war für die Kindererziehung, hast du Geschwister?
Nein, ich bin Einzelkind, war also für die Kindererziehung, war auch für repräsentative Aufgaben. Wir hatten selber immer viele Gäste zu Hause, mussten, aber meine Eltern gingen natürlich auch zu anderen Veranstaltungen, wo sie dann immer mit musste. Sie war halt immer die Frau an der Seite.
Mhm. Das heißt, dein Vater war Botschafter tatsächlich, also nicht nur Diplomat, oder?
Er war nicht Botschafter, sondern mein Vater war, es gibt ja in dem Beamtentum unterschiedliche Laufbahnen. Und mein Vater war im gehobenen Dienst und er war dann beispielsweise in Mauretanien an der Botschaft der Kanzler. Das ist sowas wie der Leiter der inneren Verwaltung, wenn man so will. Also es gibt den Botschafter und andere, die politischen bzw. auch die Fachthemen dann vertreten. Und der Kanzler ist dafür zuständig, dass der gesamte Ablauf der Botschaft funktioniert. Angefangen bei der Aktenführung, die es damals noch gab, über die Sicherheit der Botschaft, die Geheimdienstschrift oder die Geheimchiffrierung und all solche Sachen. Und natürlich die auch, dass sonstige Abläufe alle in Ordnung sind.
Also so eine Art Bürgermeister in der Botschaft.
Ich würde eher sagen, der erste Stadtrat.
Okay.
Weil der Bürgermeister, das würde dann der Botschafter für sich schon in
Anspruch nehmen. Ah ja, stimmt. Ja, natürlich, klar. Okay. Ja, und das führte dich dann zu einer Ausbildung, aber sehr untypisch dann für das, wie dein Werdegang bis dahin war? Also du hast gesagt, du hast...
Ich habe Maschinenbau und BWL studiert. Also es ging ja dann noch weiter. Wir sind ja dann nach Gran Canaria gegangen. Da war er dann, mein Vater dann wieder Leiter des Konsulats. Also da wurden dann vor allen Dingen die ganzen deutschen Touristen betreut oder auch die auf Gran Canaria und den Nachbarinseln gewohnt haben. Und dann sind wir 82 nach Deutschland gekommen. Das ist das erste Mal, wo ich dann nach Deutschland auch fest, vorher immer nur im Urlaub gekommen gewesen bin. Auch das erste Mal, wo ich Schnee gesehen habe. Das kannte ich vorher nicht. Und das war 82 und dann habe ich in Bonn Abitur gemacht und bin dann zur Bundeswehr gegangen, zu den Heeresfliegern.
Ganz kurz, aber warum dann nach Deutschland? Weil du bist in Frankreich geboren. War dein Vater Deutscher?
Ja, er war ja für das deutsche Auswärtige Amt unterwegs.
Ah, okay. Also Frankreich war nur eine Zwischenstation, wo du zur Welt gekommen bist.
Genau. Da gibt es auch die nette Anekdote. Ich, wie gesagt, ich habe in Bonn Abitur gemacht und bin ja dann auch 18 geworden in der Zeit. Und dann kam sowohl der deutsche Musterungsbescheid als auch das Schreiben der französischen Armee. Man möge sich doch bitte vorbereiten auf den französischen Wehrdienst. Mhm. Weil jeder, der in Frankreich geboren ist, war damals jedenfalls immer noch das Staatsbürgerschaftsrecht bei denen, ist Franzose. Und theoretisch hätte ich den französischen Wehrdienst machen müssen. Nun war bei mir die Situation Diplomatenkind, da gilt das französische Recht nicht. Man ist ja dann sozusagen exterritorial. Und deswegen war ich nie Franzose. Ansonsten hätte es diese Diskussion gegeben. Muss er jetzt deutschen oder französischen Wehrdienst machen? Ich habe dann deutschen Wehrdienst gemacht bei der Bundeswehr, Heeresflieger, und weil ich schon immer eine Affinität zum Fliegen hatte. Und bin dann nach Aachen gegangen. Aachen hat schon damals einen weltweiten Ruf als eine sehr gute Maschinenbau-Universität oder technische Hochschule. Sagt er ganz bewusst nicht Universität. Und habe dort erst angefangen mit Maschinenbau und habe dann später noch BWL als Zweitfach dazu genommen und habe auch beide Studiengänge dann voll abgeschlossen.
Mhm. Kannst du fliegen?
Fliegen selbst nicht. Das wäre ja vielleicht die erste Wahl gewesen, Pilot zu werden. Aber dadurch, dass ich trage ja Brille, weil ich als Kind geschielt habe, bin an beiden Augen ja auch operiert worden. Und ich habe immer noch kein richtiges räumliches Sehen. Mhm. Das heißt, ich kann zwar Auto fahren, aber fliegen geht nicht. Das ist etwas schwierig.
Wie funktioniert das mit dem nicht räumlich sehen können? Das heißt,
das kann man. Also wer beim Augenarzt mal diese Übung gemacht hat mit dem Kreuz, dem grünen Kreuz und dem roten Kreis.
Ja.
Das eine ist von dem einen Auge und das andere ist von dem anderen Auge. Ich kann nie beides gleichzeitig sehen, weil ich immer ein Auge betone. Das heißt, ich sehe entweder den Kreis oder das Kreuz.
Interessant.
Aber ich sehe nicht beides gleichzeitig. Und ein früherer Augenarzt hat mir das einmal so erklärt, das Gehirn sagt mir, das Motorrad ist näher als der LKW, wenn beide gleich groß sind.
Ha, interessant. Müssen wir mal genau beleuchten. Okay, wir gehen weiter zur politischen, wir sind bei der Ausbildung. An der Stelle, weil es hört sich jetzt für mich nochmal ganz kurz, ich will darauf nochmal eingehen. Man macht eine Karriere des Vaters, der Familie sozusagen, mit als Diplomat, reist von Land zu Land und landet dann in Deutschland, um dann Maschinenbauingenieur zu werden. Mhm. Also es ist ja schon sehr untypisch. Ich meine, Affinität zum Fliegen oder beziehungsweise die Liebe zum Fliegen, ja. Aber Maschinenbauingenieur dann ist doch...
Nun, ich hatte immer eine Affinität auch in der Schule für die MINT-Fächer. Also ich hatte Mathe-Physik-Leistungskurs, war da eigentlich immer sehr interessiert dran und auch schon als Kind immer fasziniert, auch durch halt dieses viele Fliegen, auch fasziniert von Flugzeugen, von Raumfahrt. Und deswegen hatte ich mir das auch so ein bisschen beruflich mit ausgedacht. Es hätte auch eine Ausbildung im diplomatischen Dienst sein können, aber ich bin dann in diese Richtung mehr gegangen, weil mich das einfach auch mehrmals fasziniert hat und habe es auch keinen Tag bereut.
Und daraus wird dann eine Motivation, sich politisch zu engagieren, irgendwann mal. Wie kommt das zustande? Wo ist da die Verbindung?
Also ich habe ja gesagt, wir sind 82 nach Deutschland versetzt worden, also im Sommer 82. Und das war ja so die Hochphase, Bundeskanzler Schmidt wurde ich war 15 und das war so diese Hochphase, Bundeskanzler Schmidt wurde gerade dann gestürzt durch ein konstruktives Misstrauensvotum. Es waren die großen Demonstrationen über die Nachrüstungsdebatte. Und natürlich zu Hause, auch durch den beruflichen Kontext, war man natürlich schon auch in gewisser Weise ein bisschen geprägt, sich für politische Themen zu interessieren. Und während des Studiums habe ich dann mich auch ein bisschen umgeschaut in Aachen. Was sind da so für Aktivitäten? Bin bei den Jungen Liberalen gelandet und über die Jungen Liberalen dann auch in die FDP. Und habe mich so nach und nach, habe ich mich da so ein bisschen reingearbeitet und bin so ins Politische gekommen und ich gehe ja Dinge auch durchaus auch, wenn ich sie gerne mache, mit Engagement an. Das merkt man ja, glaube ich, auch in Maintal.
Das merkt man sicher.
Ne? Und so hat sich das einfach entwickelt.
Und dann entwickelt man ja gewisse Ziele. Sind deine Ziele geprägt von den Zielen der FDP in dem Fall oder ist es eher umgekehrt? Also hast du deinen Einfluss bei der FDP eingebracht oder hat die FDP sehr großen Einfluss auf dich genommen?
Also zunächst mal ist es immer, wenn man sich einer Partei nähert, so diese Grundfrage, was liegt einem vom Grundverständnis nahe? Und da dieses freiheitliche Denken, dieses damals auch noch sehr viel von Genscher geprägt natürlich, auch die Art und Weise, wie gehen wir in der Welt um, und vor dem Hintergrund meiner eigenen Lebenserfahrung hat mich sehr nah an die FDP gebracht. Auch diese grundsätzliche Thematik, du musst selber für dich Verantwortung übernehmen, du musst auch schauen, dass die Grundrechte, diese Grundwerte, die du hast, dass die auch gewahrt werden. Das hat mich zur FDP gebracht. Und dann ist es letztlich ein Geben und Nehmen. Je mehr man sich einbringt, desto mehr kann man natürlich auch gestalten, indem man Anträge mitformuliert, indem man politische Positionierung in Diskussionen mit auf den Weg bringt. Und umgekehrt natürlich prägt einen auch die Parteiprogrammatik dann in dem, was man selber dann auch politisch vertritt. Das ist dann also immer so ein beidseitiges Annähern. Und das hat sich über die vielen Jahre halt auch immer so weiter ergeben.
Was sind deine Hauptanliegen in der Partei? Deine persönlichen Hauptthemen?
Also meine persönlichen Hauptthemen sind vor allen Dingen halt dieser grundsätzliche Freiheitsgedanke, dass ich sage, ich will vor allen Dingen das Leben so leben, wie ich es für mich für richtig halte. Natürlich immer unter Wahrung der Interessen der anderen. Also ich kann nicht einfach so leben, wie ich will und dann zu sagen, der andere ist mir egal. Mhm. Aber im Rahmen dessen doch selbst mich selbst mein Leben gestalten und nicht eben alles vorgeschrieben bekommen, du musst es so machen, du musst es so machen. Dieser Grundgedanke, der ist mir schon sehr wichtig.
Wie geht das überein mit der derzeitigen politischen Situation? Gehen wir mal kurz auf die Bundesebene.
Mhm, gerne.
Wie lässt sich das vereinbaren mit einer Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten und einer Grünen Partei?
Es ist nicht einfach. Ich glaube, das merkt auch jeder, dass das nicht einfach ist, weil es dann teilweise doch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen sind. Aber ich glaube, das Wichtigste erstmal ist, dass im Rahmen derer, die sich demokratisch bewegen und sich um unser Land bemühen, dass wir alle in der Lage sind, miteinander zu reden und versuchen, immer wieder Kompromisse aus den unterschiedlichen Denkwelten zusammenzubringen. Und deswegen darf es aus meiner Sicht nicht diese harte Abgrenzung mit denen nie geben, sondern man muss miteinander reden. Und da muss man versuchen, Mehrheiten zu finden. Und es hat sich nun mal nach der letzten Bundestagswahl so ergeben, dass die Ampel diejenige war, die dann gekommen ist. Hat auch was aus meiner Sicht damit zu tun, dass die CDU damals schlicht nicht regierungsfähig war. Die haben ja eher einen eigenen Kanzlerkandidaten abgemeiert. Mhm. Also, und dann ist es diese Verantwortung dann auch zu sagen, wir müssen gucken, dass wir diesen Weg hinkriegen und wir ringen auch öffentlich. Das mag den einen oder anderen stören, dass wir das so tun, aber es ist mir lieber, ich ringe öffentlich um die Position und es wird klar, wer für was steht, als dass ich versuche, im stillen Kämmerlein alles sozusagen auszuhandeln, dann gibt es ein fertiges Papier und es ist eine Einheitssoße. Das mögen die Leute, glaube ich, auch nicht. Und deswegen ist es ein zähes Ringen. Aber ich glaube, wir haben, wenn man ja auch die Zahlen gibt, die Tage wurde ja eine Statistik veröffentlicht, wie viel die Ampel eigentlich schon umgesetzt hat von dem, was sie sich vorgenommen hat. Ein Drittel ist schon umgesetzt. Hm. Das glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man da guckt, wie die sich ständig kloppen.
Es ist richtig, aber wieso schafft man es nicht, das dann eben genau so positiv darzustellen? Sind es eher die Stimmen von außen? Also ist es jetzt zum Beispiel eine CDU, die quasi gerade um ihre Existenz ringt, also Existenz, ne, um ihre Bedeutung ringt, sagen wir es mal so, die dann diese Sprache verwendet, um das alles so schlecht darzustellen, aber wieso schafft die Ampel es nicht, und da zähle ich jetzt wirklich alle mit rein, wieso schafft es die Ampel nicht, das, was du gerade gesagt hast, auch nach außen hin positiv darzustellen?
Also es sind, glaube ich, zwei Faktoren. Also zum einen, die CDU betreibt natürlich ein sehr perfides Spiel, dadurch, dass sie jetzt so tut, als wäre die Ampel für alles in dieser Welt verantwortlich, wo sie gerade erst 16 Jahre auch viele dieser Probleme mit aufgetürmt hat, dadurch, dass sie nichts gemacht hat oder wenn alles mit Geld zugeschüttet hat. Also ich bin der Überzeugung, dass die Ära Merkel jetzt nicht unbedingt zum Guten gewesen ist für unser Land.
Wobei ihr ja auch beteiligt wart an dieser Ära Merkel kurzzeitig.
Ja, wir waren 4 Jahre beteiligt und haben es bezahlt mit dem Rausfliegen aus dem Bundestag. Mhm. Wir haben unsere Lektion gelernt.
Und einer kompletten neuen Parteistruktur.
Einer komplett neuen Parteistruktur und das hatte sich auch damals abgezeichnet, dass sie, wie uns die CDU da behandeln würde und auch behandelt hat. Und ja, dafür sind wir auch selbst mit Schuld gewesen, gar kein Vertun, aber wir haben es halt gemerkt. Und jetzt ist halt, daran erinnert sich jetzt die CDU auch nicht mehr, sondern sie tut jetzt so, als wäre alles die Ampel schuld. Und die Ampel hat das Problem, dass sie natürlich, weil wir so von so unterschiedlichen Ebenen kommen, die einen, die sagen, der Staat muss alles vorgeben und es muss so und so und so sein und alles andere geht nicht, sondern nur das, wie wir es für richtig halten. Und der Ansatz der FDP ist mehr zu sagen, lasst den Leuten die Innovation, lasst den Leuten den Ansatz, dass sie selber mal überlegen, sondern dass wir nur sagen, wir wollen, dass wir das erreichen. Wie wir es erreichen, ist jetzt erstmal eine andere Frage, sondern das muss man dann, das muss sich dann ergeben. Diese Unterschiede, das reibt natürlich. Und dann gab es mit Sicherheit auch kommunikative Pannen an der einen oder anderen Stelle, die nicht hätten sein müssen. Und das hat dann auch dieses Bild letztlich mitgeprägt.
Du sagtest eben Kompromisse finden. Ja. Ich finde, das ist ein ganz gutes Schlagwort, um tatsächlich diese Ampelpolitik mal ein bisschen darzustellen. Aber nicht nur die Ampelpolitik, sondern eben jede Art der Zusammenarbeit, die ich ja nun persönlich auch erlebe mit der FDP. Diese Kompromisse, ich meine, sicher sind sie notwendig, aber an jeder Stelle Kompromisse zu finden, tötet doch auch irgendwann mal die Grundidee. Es gab heute, ich habe in meiner Story mal rumgefragt, dass du kommst und was für Fragen die Menschen an dich haben. Und gerade im Hinblick darauf, dass du ja für den Landtag kandidierst, wie siehst du zum Beispiel diesen Punkt des 49-Euro-Tickets? Nur mal kurz zur Historie, wie sie die Grünen beispielsweise sieht, ist der Erfinder des 49-Euro-Tickets eigentlich Tarek Al-Wazir, weil er ja dieses 365-Euro-Ticket oder beziehungsweise die hessische Landesregierung dieses 365-Euro-Ticket gemacht hat, und irgendwann kam das 9-Euro-Ticket auf Bundesebene und schlussendlich kam, und so nennt die FDP es, das Wissing-Ticket mit 49 Euro im Monat. Und jetzt ist es im Gespräch, ob das bleiben soll, ob das ein Flop war, ob wir damit uns nicht irgendwie zu Tode bezahlen bei den Verkehrsverbänden. Wie siehst du das?
Also ich glaube, zunächst mal haben wir viele Väter. Also Al-Wazir hat mit dem 365-Euro-Ticket hier in Hessen einen Aufschlag gemacht. Der galt dann aber jetzt nur für Hessen. Das 49-Euro-Ticket ist ja insofern revolutionär, dass wir wirklich mal ein Ticket haben, was in ganz Deutschland für den ÖPNV gilt. So was hat es noch nie gegeben. Mhm. Hier brauchst du ja schon x unterschiedliche Tickets, wenn du nur von Frankfurt nach Aschaffenburg fahren willst. Ja. Weil es unterschiedliche Zonen, unterschiedliche Bundesländer oder von Frankfurt nach Kassel geht auch schon wieder nicht. Zwei Verkehrsverbünde. Und ich glaube, das ist einer der Probleme, die wir auch haben. Wir haben jetzt mit dem 49-Euro-Ticket den Aufschlag, aber wir haben die Strukturen dahinter im ÖPNV immer noch nicht genug geändert. Wir müssen dazu kommen, dass wir weniger Verkehrsverbünde, dass wir haben, dass wir weniger in diese ganze administrative Ebene reinstecken. Und dann wird das auch nicht zu teuer, sondern das soll ja letztlich dazu dienen, dass wir diese Leistung anbieten für die Bürger. Das wird ja auch angenommen, also verkauft sich ja richtig gut, das Ticket. Und da ist der eine Punkt, dass wir letztlich in den Verwaltungsstrukturen, in diesen ganzen Verbünden wegkommen müssen, dass wir da weniger haben. Und zum anderen ist natürlich immer diese Frage der Finanzierung, ist auch ein gern gesehener Streitpunkt. Der Bund steckt viel Geld rein, obwohl ja eigentlich, also über das Gemeindefinanzierungsgesetz wird ja auch bei ÖPNV mitfinanziert, aber eigentlich ist es eine Länderaufgabe. Mhm. Die Länder schielen im Moment sehr gerne auf den Bund nach dem Motto, du zahl mal.
Weil es war deine Idee.
Weil es war deine Idee, aber funktioniert auch nicht so gut. Also letztlich müssen wir dazu kommen, dass das eine gemeinsam getragene Last ist. Und dass wir sie schrittweise vorantreiben. Und natürlich, es gibt, nichts ist umsonst. Also aus irgendwas muss es bezahlt werden, weil der Busfahrer will sein faires Gehalt haben, der Bus muss gekauft werden, der S-Bahn-Zugführer, die müssen ja alle, das muss ja alles irgendwo bezahlt werden. Und das, was die Nutzer des ÖPNV nicht bezahlen, muss ja dann aus den Steuergeldern bezahlt werden, weil anders geht es ja gar nicht. Und da muss man jetzt den richtigen Weg finden, einfach voranzugehen. Und ich bin auch sicher, dieses Ticket wird weitergehen.
Also ohne darauf jetzt rumreiten zu wollen, aber mich interessiert tatsächlich eine Sache, weil ich mir darüber schon sehr lange Gedanken mache. Was ist denn, weil wir haben ja im Prinzip schon eine Struktur, die in einem ganz anderen Bereich im Prinzip exakt genau dasselbe macht. Und das ist die GEZ-Gebühr. Die GEZ-Gebühr finanziert alle staatlichen Kanäle, Radio, Fernsehen etc., was alles dazugehört. Jeder Mensch in Deutschland ist dazu angehalten, eine GEZ-Gebühr zu zahlen, oder jeder Haushalt, jedes Unternehmen, jedes Auto. So, und wäre es nicht eine Idee, eine ähnliche Struktur, wenn nicht sogar eine identische Struktur für den ÖPNV? Weil wir sagen ja auf der einen Seite, ist Information oder Fernsehen ist eine Art, wie heißt das,
Grundversorgung.
Grundversorgung, aber ist nicht Mobilität eigentlich auch eine Art Grundversorgung? Und können wir da nicht zum Beispiel die Idee nehmen, eine ähnliche Struktur zu schaffen wie bei der GEZ? Oder ist das schon aus FDP-Sicht Planwirtschaft?
Also Planwirtschaft würde ich es jetzt nicht nennen. Also zum einen, wir wissen ja auch das Thema GEZ ist ja durchaus umstritten. Auch die Frage, welche Leistung kriegt man für diese 18 Euro? Mhm. Da gibt es ja sehr breites Spektrum an Meinungen zu. Mhm. Der andere Punkt ist aber aus meiner Sicht eher, dass wir beim Thema ÖPNV dahin schauen müssen. Wir können uns noch so sehr anstrengen, aber wir können nicht für jeden ÖPNV anbieten. Wir können jedem seine Radiowelle und unseren Fernsehsender anbieten. Das geht. Deswegen funktioniert das auch mit der GEZ. Aber wir werden nicht jedem seinen Bus anbieten können. Wir werden nicht jedem seine S-Bahn anbieten können, weil wir das in der Fläche gar nicht darstellen können. Das wird nie funktionieren. Wir brauchen da innovative Modelle, wie wir insgesamt Verkehr anders generieren. Aber wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als würde es uns gelingen, einen deutschlandweiten flächendeckenden ÖPNV anzubieten, dass dann auch jeder, der dann dafür zahlt, letztlich dann auch diesen in Anspruch nehmen kann. Und dann ist es aus meiner Sicht sinnvoller zu sagen, jenseits des Anteils, den der Nutzer dazu beiträgt, über seinen Ticketpreis, den großen Teil über die Steuern zu bezahlen. Weil die werden dann auch wiederum über alle verteilt. Mhm. Und da zahlen dann, und die Steuern werden auch von den Leistungsstärkeren stärker bezahlt, auch von den Unternehmen stärker bezahlt, als von denjenigen, die nicht so ein gutes Einkommen haben. Und da ist dann diese Steuerfinanzierung, die derzeit schon existiert, für mich der richtigere Ansatz. Mhm. Man kann immer darüber streiten, was ist die Höhe, dann mache ich gar keinen Ticketpreis mehr und mache nur noch alles aus Steuermitteln. Mhm. Das hielte ich für nicht sinnvoll, weil ich glaube, einen gewissen Anreiz oder einen gewissen Beitrag sollte man auch für den ÖPNV als Nutzer schon noch leisten.
Ja, und man muss natürlich auch darauf achten, dass der Wettbewerb nicht verloren geht, weil dadurch dann Innovationen auch ein bisschen entstehen durch den Wettbewerb.
Natürlich.
Und wenn das aufgehoben ist, dann muss das nicht unbedingt der Fall sein. Ja. Ja. Du hast eben erwähnt, die Meinungen zu GEZ gehen auseinander und da kommen wir so ein bisschen an einen etwas kritischeren Punkt aus meiner Sicht in unserem Gespräch, jetzt nicht wegen uns beiden, sondern eigentlich im Prinzip GEZ. Dieses Propagieren der GEZ-Meinungen hat ja eigentlich eine Partei federführend losgetreten, nämlich sich angeeignet, sagen wir es mal so, und das war die AfD. Und die verwendet mittlerweile auf ganz vielen Plakaten, auf ganz vielen Möglichkeiten, die sie haben, irgendwie medial aufzutreten, eine ganz verrohte Sprache. Und sie bieten prinzipiell, ich glaube, da sind wir einer Meinung, einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme an.
Also da würde ich sogar einen Ticken widersprechen. Sie bieten gar keine Lösung für die komplexen Probleme an.
Einfache Antworten,
ja. Bin ich bei dir. Aber Lösungen...
Also sie bieten einfache, also hast du recht, stimmt vollkommen, sie bieten einfache Antworten auf sehr komplexe Probleme an, weil sie auch gar keinen Führungsanspruch haben. Sie wissen, dass sie perspektivisch in den nächsten 4 bis 10 Jahren erstmal, so wie es aussieht, überhaupt keine Regierungsverantwortung bekommen werden. Also können sie auch sagen, die Wand streichen wir jetzt blau und wir versprechen euch, dass sie blau wird und sie werden nie dazu kommen, das umsetzen zu müssen. Also ist das eine komfortable Situation, in der sie sich eigentlich befinden.
Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also ich bin ein absoluter Gegner der AfD. Mhm. Es gibt bei mir immer so einen Spruch, wenn die AfD an der Macht wäre, würde es meine Tochter nicht geben. Weil wie du ja weißt, ist meine Frau auch nach Deutschland gekommen und wir haben dann hier geheiratet. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn die Politik der AfD gelten hätte. Und deswegen ist das für mich ein absolutes No-Go. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was sie machen. Ich habe ja gesagt, Antworten, keine Lösungen, weil die haben auch kein Interesse daran, Lösungen zu bringen, weil sie leben ja, das ist deren Geschäftsmodell, davon zu empören und zu sagen, den Klimawandel gibt es nicht, wir haben eine riesen Migrationskrise, die über allem steht. Und all diese Unwahrheiten, die teilweise, ich erlebe das ja im Landtag, wenn die da ihre Reden, da krausen dir die Fußnägel hoch, wenn du dir das anhörst, was die da so erzählen. Und deswegen werden die nie ein Interesse dran haben, überhaupt irgendeine Lösung zu bringen, weil dann kämen sie in die Situation, dass man sich auf einmal mit der Lösung auseinandersetzt und sagt, naja, ist vielleicht nicht ganz so gut, beim nächsten Mal wähle ich sie nicht mehr. Und so können sie polemisieren, polarisieren und darüber letztlich ihre Stimmen sammeln. Und deswegen sollte sich auch jeder wirklich überlegen, der die AfD wählt, was tue ich da? Mhm. Weil ich trage nicht zur Lösung bei.
Halt mir mal kurz diesen Gedanken fest, den du eben hattest, dass sie die komfortable Situation, dass sie im Prinzip, ne, also die Sprache, die sie sprechen, die ja. Art und Weise, wie sie kommunizieren. Vor etwa 4 Wochen haben Parteien angefangen, für den Landtagswahlkampf Plakate aufzuhängen. Mhm. Und ich bin den ersten Tag, ich glaube, es war ein Samstag oder Sonntag, und am ersten Tag bin ich ins Auto gestiegen, am Montag bin dann durch die Straßen gefahren und ich war schlicht und einfach, war ich geplättet, ich war einfach empört. Mhm. Fangen wir an bei der CDU, Auto verbieten, verboten. Dick und fett. Auf einem hässlichen Plakat, sorry, aus meiner Sicht hässlichen Plakat und mit wirklich diesem, mit dieser Sprache. Lassen wir mal so stehen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel von der FDP und die FDP hat wirklich auch Brocken. Hm. Verbieten wir uns nicht die Wirtschaft kaputt. Adaptiert ihr damit nicht die Sprache der AfD? Ihr springt ins selbe Boot?
Aus meiner Sicht nicht, weil wir ja auf konkrete Problemstellungen eingehen. Dass wir halt an vielen Stellen die Thematik haben, wie nehmen wir Einfluss auf die Wirtschaft, wie regulieren wir sie und wie wirken wir damit bestimmte auch wirtschaftliche Entwicklungen ab. Und das ist natürlich relativ einfach formuliert, weil auf einem Plakat ist es auch schwierig, das dann in langen Elaboraten runterzuschreiben. Also muss man es pointiert auf den Punkt bringen. Aber es ist nicht für mich die Sprache der AfD, weil es nicht gegen andere Menschen geht. Ausländer raus oder die Grenzen zu. Oder wie brauchst ja nur gucken, was bei denen da auf dem Plakat
ist. Aber ist es nicht dieselbe Methodik? Weil du hast ja, also was willst du damit erreichen? Verbieten wir uns nicht die Wirtschaft kaputt? Also, beleuchten wir das ganz kurz. Mhm. Was will ich mit dieser Aussage erreichen? Was sage ich da gerade?
Ja? Ich will damit erreichen, dass ich deutlich mache, dass ich zunächst einmal darauf vertrauen will, dass die Wirtschaft richtige Lösungen entwickelt für Probleme, die sie stellen oder für Produkte, die gebraucht werden.
Komm aufs Wort verbieten.
Und ja, dass ich darauf vertraue, dass sie das machen und dass ich nicht von vornherein, ich als Politiker, der jetzt bin ich zwar Maschinenbauingenieur und verstehe ein bisschen was, zumindest mit Maschinenbau davon, aber ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, ich verstehe was von Biochemie oder sonst was. Mhm. Aber wenn ich von vornherein sage, das ist des Teufels, das machen wir nicht, dann wird es schwierig. Dann sage ich, Wirtschaft, du darfst das nicht tun. Mhm. Und wenn man sich jetzt, man kann das ja mal an einem anderen Beispiel relativ deutlich machen. Wir haben ewige Debatten über Genveränderungen von Nahrungsmitteln und, dass das alles nicht sein darf. Wenn man jetzt an BioNTech und deren Erfolg in der Corona-Bekämpfung mit ihrem Impfstoff. Mhm. Was für ein Glück wir hatten, dass es das gab. Mhm. Aber eigentlich ist das ist ja Gentechnik, ist ja eigentlich bäh, darf doch nicht sein. Das ist das, worum es geht. Letztlich erstmal zu schauen, was wird gemacht, wie kann man es machen. Es natürlich auch kanalisieren im Rahmen, dass da kein Unfug passiert. Aber trotzdem der Wirtschaft die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln.
Ich finde deine Antwort gerade sehr wohl gewählt, sehr gut gewählt, aber ich muss noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Entschuldige, ich ziehe wirklich jetzt nicht gerade die grüne Brille auf, aber ein bisschen aus dieser Perspektive betrachtet, verbieten wir uns nicht die Wirtschaft kaputt. Das Wort verbieten impliziert doch letztendlich, ihr Grünen, ihr wollt den Verbrennungsmotor verbieten. Ihr Grünen, ihr wollt die Heizung zu Hause verbieten. Wollt ihr nicht im Prinzip mit dieser Aussage, mit diesem Satz, genau die Leute ansprechen, die sagen, die Grünen, die verbieten uns die Heizung, ich muss meine Heizung rausreißen und was weiß ich was. Die Stimmen, die zur AfD abwandern, das ist meine Empfindung, wollt ihr mit so einer Aussage wieder auffangen?
Natürlich ist es eine konturierte Botschaft. Aber auch da, weil unsere Position ist ja zu sagen, die Heizung muss zum Haus passen und nicht das Haus zur Heizung. Jetzt mal wieder in einer Plattenformulierung. Mhm. Aber lieber fange ich doch denjenigen, der anfängt zu grübeln und zu sagen, was machen die da alles für einen Blödsinn, ab und halte ihn im demokratischen Spektrum, als dass ich ihn ziellos Richtung AfD abwandern lasse. Da verliere ich ihn und kriege ihn wahrscheinlich nie wieder. Und damit verliere ich ihn am Ende auch für die Demokratie.
Aber inwieweit
kannst du... Und deswegen muss man schon auch, es gibt die unterschiedlichen Sichtweisen. Mhm. Und die muss man auch ein bisschen konturieren. Das ist auch im Wahlkampf sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mit Begrifflichkeiten schwierig, ja. Mhm. Aber man muss es so machen, um überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit zu bekommen auf das Thema und zu sagen, okay, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen und trotzdem immer in einer Art und Weise, dass es noch im demokratischen Diskurs letztlich läuft. Und das kommt natürlich pointiert rüber, logisch über solche Wahlplakate.
Inwieweit kannst du dich mit diesen Inhalten und diesen Botschaften, jetzt in dem Fall der FDP Hessen, identifizieren und was glaubst du folgt dem? Also wie wird die Sprache danach? Wird es nicht noch extremer werden? Müssen dann nicht auch andere Parteien auf diesen Zug irgendwann aufspringen, weil sie nicht solche aufreißerischen Sprüche bisher benutzen? Also kannst du dich damit identifizieren und sagst du, das ist gut so? Und was fürchtest du?
Also es dient der Klarstellung von einzelnen Positionen. Und ich glaube auch im Diskurs, wenn man das anschaut, auch die anderen Parteien sind durchaus im Wahlkampf klar in ihren Worten, über alle hinweg. Aber es bietet die Möglichkeit, auch diese Konturierung hinzubekommen, ohne eben abzudriften in den rechten Rand. Und das ist immer meine größte Sorge, dass ich, weil ich bestimmte Dinge vielleicht auch nicht explizit zu schön geredet, nenne ich es mal, anspreche, viele den Eindruck haben, die kümmern sich gar nicht mehr um mich. Also muss ich schon auch eine etwas klarere Sprache, aber immer mit dem Ziel, eine Lösung im Sinne der Bürger hinzubekommen. Hm. Niemals um seiner selbst willen. Und das ist die Aufgabe. Und da glaube ich, gelingt es schon, auch eine klarere Position hinzubekommen. Und sie ist ja auch konsistent mit dem, was wir politisch auch an Ansätzen bringen, sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene. Ist ja nicht so, dass wir da einfach nur was daher schwaffeln, sondern wir versuchen ja in diese Richtung auch an der einen oder anderen Stelle das so zu gestalten und die Mehrheiten auch hinzubekommen. Bei der CDU, weil du es ja vorhin mit Autoverbieten, Verboten erwähnt hast, habe ich da mehr so ein bisschen meinen Zweifel, weil sie hat das ja alles irgendwo mitgemacht. Und jetzt sage ich mal, ich pointiere es mal so ein bisschen, die Oberverbieterin von Autos ist die Uschi von der Leyen, CDU in Europa. Also verstehst du, was ich meine?
Interessant, das zu hören, so aus einer FDP, aus dem FDP-Munde. Wir gehen ein bisschen weiter, aber eine abschließende Frage zu der Wahlkampfkampagne der FDP Hessen. Bist du zufrieden damit? Also wie das optisch wirkt. Jetzt, wir sind mal von den Inhaltlichen weg.
Also es ist sicherlich eine Kampagne, die herausfordernd ist, so will ich es formulieren. Sie fällt auf und sie führt zu Diskussionen.
Viele haben mir gesagt, gerade im Hinblick, ich glaube, die meinen alle das Plakat von Stefan Naas, eurem Spitzenkandidaten. Viele haben mir gesagt, ich kriege Angst, wenn ich diese Plakate angucke.
Ich kriege auch Kommentare zu meinem Plakat. Also ich schaue da ja jetzt auch nicht wieder der lustigste sonst was. Aber das war nur mal dieses, weil die Botschaft, die damit transportiert werden soll, ist, dass wir in einer ernsten Situation sind und dass wir mit der auch umgehen müssen. Mhm. Und deswegen auch durchaus diesen etwas pointierteren Blick, den wir da drauf haben. Also wir kennen uns ja nun lang genug, ich kann ja auch mal lachen.
Ja.
Auf dem Plakat lache ich nicht, sondern es ist wirklich dieser ernste Blick und natürlich führt das zu Reibung, aber damit setzt man sich ja auch da ein bisschen damit auseinander. Das ist wie ein gutes, auch in anderen Themen, ein gutes Plakat, die Sixt-Werbung, wenn man die mal nimmt. Das ist ja auch eine, die polarisiert ja durchaus. Mhm. Die hat ja auch mal eine Pointe, aber dadurch fällt sie auf. Wenn man nicht an dem Plakat vorbeigeht und irgendwie so ein Störgefühl hat und darüber reflektiert, dann hängt es da rum und wird nicht wahrgenommen.
Störgefühl ist ein gutes Stichwort. Wie siehst du die Rolle der FDP in der politischen Landschaft in Hessen?
Sehe ich als eine Opposition, die jetzt in den letzten 10 Jahren versucht hat, viele Initiativen zu machen, die natürlich dadurch, dass sie Opposition ist und auch relativ klein ist, nicht so viel bewegen kann. die auch immer ein bisschen so zwischen diesen Mühlsteinen sitzt. Aber wir sind die ganze Zeit inhaltlich geblieben. Und das ist das, was ich glaube, was ich sehr positiv empfinde. Und ich würde natürlich diese Rolle jetzt gern, dass die gerne weitergelebt wird, aber nicht mehr in der Opposition, sondern halt letztlich in einer Regierungsverantwortung.
Und in dem Zusammenhang, welche Gefühle weckt die 5%-Hürde in dir?
Ich sehe sie, aber ich habe auch sehr viel Zuversicht, dass sie weit von uns weg ist. Wir werden sicherlich nicht die riesen zweistelligen Ergebnisse. Ich bin kein Traumtänzer. Aber ich habe nicht warum das Gefühl, nicht? Dass wir unter die an die 5%-Rante kommen. Das glaube ich nicht.
Warum nicht zweistellig? Warum hast du das Gefühl nicht? Was glaubst du, woran das liegt?
Das hat sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass über das Programm, was wir haben oder diese Denkart, die wir haben, dass sie natürlich auch herausfordernd ist für die Menschen. Und vieles ist natürlich einfacher, wenn ich viel vom Staat vorgegeben bekomme, wenn ich Bahnen habe, in denen ich mich bewege. Das ist natürlich ein einfacheres Programm, weil ich mich dann auch nicht selber so viel damit herumschlagen muss. Und deswegen ist es ein anspruchsvolles Programm, was sicherlich nicht jedem gefällt. Aber das ist aus meiner Sicht auch nicht schlimm, weil es gibt nun mal diese unterschiedlichen Facetten und wir erleben ja eine viel stärkere Fragmentierung auch noch, auch dadurch, dass es die Grünen gibt, dass es auch noch andere gibt, gerade auf kommunaler Ebene sieht man ja eine viel stärkere Fragmentierung auch und das zeigt ja auch eine große Meinungsbreite, die existiert. Und in der bewegen wir uns mit und versuchen so gut wie möglich unsere Position hinzukriegen und zweistellig können wir ja, wir sind ja auch im Bundestag mit 11%. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht zweistellig werden können. Aber um die kämpfen wir natürlich auch.
Siehst du eine Chance, dass ihr mehr Anteile bekommen oder mehr Stimmen bekommen würdet, wenn ihr euch ein bisschen von der Autolobby distanzieren würdet?
Glaube ich nicht. Weil natürlich das Thema Verkehr, Auto immer noch ein sehr wichtiges Thema ist, wo auch viele für sich selbst auch sagen, ich bin darauf angewiesen, ich brauche das. Zum anderen gibt es schon viele andere, die sich in dem Segment ÖPNV und dieses und jenes tummeln. Und da wären wir nur noch ein weiterer Fisch. Dann hätten wir keine Differenzierung auch mehr. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese unterschiedlichen Aspekte auch durch unterschiedliche Parteien abdecken. Deswegen würde ich das nicht machen. Nein.
Also opfert ihr euch?
Nein, wir opfern uns nicht, sondern wir nehmen eine Facette des politischen Diskurses wahr und beispielsweise die Grünen nehmen eine andere wahr. Aber das ist ja auch gerade die Möglichkeit, dass ich unterschiedliche politische Facetten habe und dann mir das raussuchen kann, was für mich am passendsten ist. Es wird nie alles bei einer Partei immer alles passen. Aber es gibt eine Partei, da sind die Themen vielleicht für mich besser und da bei der anderen sind die Themen besser abgebildet und dann kann ich abwägen und kann entscheiden.
Interessant. Wie positioniert ihr euch dann oder wie grenzt ihr euch ab zu einer Partei wie die AfD?
Indem wir sachorientierte Lösungen anbieten, Probleme auch ansprechen, klar auch benennen und versuchen, Sachlösungen anzubieten, die dann am Ende auch das Problem lösen und nicht einfach nur darauf rumschwadronieren.
Was ist der für dich eindeutigste Unterschied zur AfD?
Ein Beispiel für mich ist das Thema Klimawandel. Der Klimawandel existiert und er ist auch durch den Menschen mitgemacht. Da gibt es dann in der Lösung unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das machen kann. Aber er existiert. Die AfD leugnet den Klimawandel. Die behaupten, das hat mit menschengemachtem Klimawandel alles nichts zu tun. Das ist ein glasklarer Unterschied.
Was steht für dich an erster Stelle, Klima oder Wirtschaft?
Für mich steht an erster Stelle, dass die Wirtschaft sich so aufstellt, dass sie in der Lage ist, diesen Klimawandel die Erwärmung der Welt nicht weiter voranzutreiben, also CO2-Neutralität herbeizubekommen. Das ist eine Aufgabe der Wirtschaft, dass sie das hinbekommt. Und das Zweite ist, dass wir uns natürlich, weil der Prozess schon auf dem Weg ist, auch darauf vorbereiten, wie wir mit den Folgen, die wir teilweise schon ja erleben, auch umgehen können. Das ist die Aufgabe und das ist auch die Aufgabe der Wirtschaft. Aber ich sage der Wirtschaft nicht, was der beste Weg ist, weil wissen die im Zweifel besser. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Anhänger von dem CO2-Emissionszertifikatesystem. Weil da steuere ich über Preis das Ausbringen von CO2 in die Atmosphäre.
Was ja das Leben für uns Menschen eigentlich erstmal teurer macht.
Was prinzipiell erstmal das Leben teurer macht, richtig.
Da sagt die AfD, die wollen das Leben für uns teurer machen.
Das ist eine von den Sachen, die in die Welt setzen, ja. Aber das ist doch überall so, nur über ein Preissignal schaffe ich doch auch eine Veränderung. Warum soll ich mich ändern, mich nichts kostet, weiterhin ein schlechtes Verhalten durchzuführen?
Da wäre doch ein positives Signal, die Ausgleichszahlung zur CO2-Steuer an alle Bürgerinnen und Bürger.
Genau, das wird ja auch angestrebt.
Das ist ja der
Prozess, dass man sagt, man über die Zertifikate nimmt man das Geld ein und dann verteilt man das gleichmäßig über die gesamte Bevölkerung. Was dazu führt, dass diejenigen, die mehr CO2 emittieren, wesentlich mehr zahlen, das aber alles nicht zurückkriegen. Und diejenigen, die wenig emittieren, eigentlich einen Benefit haben, weil sie nämlich über diese Ausgleichszahlung was bekommen, was sie gar nicht so in dem Maße in Anspruch nehmen.
Steht da die FDP nicht ein bisschen auf der Bremse?
Nö. Das Thema ist halt, wie in Deutschland es immer so ist, es ist kompliziert. Weil, wie kriege ich es hin, dass jeder seine Zahlung bekommt? Wenn ich die Bankdaten nicht kenne, wenn alleine, mir hat das letztens auch eine Kollegin aus der Bundesebene erzählt, welche Schwierigkeiten die haben, auch bei dem Thema Kindergeld und so weiter, das hinzubekommen. Da hat das Finanzamt eine ID, da hat das Landesamt eine ID, da hat die Arbeitsagentur eine ID, jeder hat eine ID. Jeder hat auch ein paar Daten, aber wehe, du gibst die Daten von dem einen an den anderen. Das ist nämlich datenschutzrechtlich alles verboten. Das war ja auch bei dem Thema mit dem BAföG, beziehungsweise mit für die Studenten die Sonderzahlung, die es gegeben hat für die Energie. Wie kommst du an die Bankdaten der Studenten? Ja, die einen haben sie alle, aber sie dürfen sie nicht rausgeben. Und das sind so diese, da müssen wir auch besser werden.
Also dieses Finanzamt hat im Prinzip alle Daten.
Theoretisch.
Also das Finanzamt ist fähig dazu gewesen, ich habe irgendwann mal meine Steuererklärung ein bisschen zu spät abgegeben und zwei Briefe verpasst und irgendwann kam der Brief, pass auf, wir werden dein Konto wahrscheinlich sperren. Das würde ja bedeuten, ihr habt meine Kontodaten. Also gehe ich davon aus, dass sie von eigentlich jedem Menschen, der Steuern zahlt, was wir eigentlich alle in irgendeiner Form tun, die Kontodaten haben sollten. Und warum kann der Finanzminister und der Justizminister sich nicht die Köpfe zusammenstecken, die beide übrigens FDP sind, und einfach diese Daten zusammenführen?
Also erstmal, das Finanzamt hat nicht alle Daten, weil von den Studenten hat es keine Daten, von den Rentnern, die keine Steuererklärung abgeben, hat es keine Daten. Die gibt es ja auch noch. Also ich habe noch nicht mal alle.
Ja.
Das ist so der eine Punkt. Und dann sind wir wieder, wie gesagt, Datenschutz und all diese blöden, blöd ist jetzt der falsche Begriff.
Ja, ich weiß, aus FDP-Sicht sicherlich.
Wir sind schon im Datenschutz. Ja. Auch die FDP ist ja ein Riesenverfechter des Datenschutzes. Aber manchmal stellen wir uns selber Beine mit dem, was wir tun. Wir erinnern uns an das Thema mit den Erhebungen der Grundsteuern. All diese Daten existieren bei irgendwelchen Behörden. Aber wir Bürger mussten dann selber mühsam diese Daten aus verschiedenen Quellen zusammentragen und der Behörde wieder überreichen, damit sie die Behörde dann zu einem neuen Grundsteuerbescheid.
Dann schreibt doch mal eine E-Mail über euren internen Verteiler an den Justizminister und an den Finanzminister. Die sollen sich doch mal bitte Gedanken darum machen.
Ich weiß, dass die Tag und Nacht da dran, die arbeiten da wie wild dran, weil die wollen genau das ja erfüllen, weil das ist ja der Kernpunkt des Themas. Emissionshandel. Wenn wir das nicht hinkriegen, funktioniert das ganze System nicht. Deswegen müssen wir das lösen und es wird auch daran gearbeitet.
Ich habe hier noch zwei Punkte auf meiner Liste stehen. Ich frage dich, ob ich diese zwei Punkte nehmen soll, welche Herausforderungen du für Hessen in den kommenden Jahren siehst und wo soll Hessen in 2030 stehen. Wir können aber auch noch eine weitere Zuschauerfrage nehmen, die ich per
haben wir doch erstmal die Zuschauerfragen.
Sprachnachricht quasi bekommen habe. Und zwar geht es um das Thema doppelte Staatsbürgerschaft, was jetzt nicht per se ein Landesthema ist, aber damit verbunden auch Kommunalwahlen. Also sprich Menschen, die migriert sind, die unter Umständen eine andere Staatsangehörigkeit haben, aber schon seit einer gewissen Anzahl von Jahren hier leben. Inwieweit, wie siehst du das Thema, dass die zum Beispiel ein Wahlrecht bekommen für die Kommunalwahlen außereuropäisch?
Da bin ich sehr zurückhaltend, sage ich offen, weil ich glaube, dass das Wahlrecht schon auch ein Kernelement der Identifikation mit dem oder des Staatsbürgerseins eines Landes ist. Und deswegen glaube ich, dass die deutsche Staatsbürgerschaft, die man für meine Begriffe auch verhältnismäßig einfach bekommen kann, es ist immer noch schwierig, ich weiß, aber es ist verhältnismäßig, wenn man es denn will, auch machbar, dass man durch diesen Schritt, ich werde Staatsbürger, doppelte Staatsbürgerschaft, kann man durchaus drüber reden, das einfacher zu machen, da gibt's das ist manchmal auch sehr kompliziert, aber durch dieses Bekenntnis als deutscher Staatsbürger und dann das Wahlrecht, dass das der richtigere Schritt ist aus meiner Sicht. Also wir haben ja über die Ausländerbeiräte und so weiter schon auch eine Vertretung, natürlich in einer anderen Qualität, unbestritten. Mhm. Aber es ist nicht so, dass überhaupt gar keine Vertretung gegeben ist. Aber diesen nächsten Schritt würde ich schon an das Thema Staatsbürgerschaft mit koppeln. Mhm. Auch auf kommunaler Ebene. Ich würde eher einen anderen Weg, ich glaube, eher ist ein anderes Thema, was viel spannender auch ist, ist nämlich die Frage, ab wann darf ich wählen? Und auf kommunaler und auf Landesebene bin ich für dieses Wahlalter 16.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber es ist gut, dass du es mir vorwegnimmst. Also Wahlrecht ab 16 auf kommunaler, Landes- und Bundesebene.
Habe ich kein Problem mit. Auf Landesebene ist es ein bisschen kompliziert, weil es ist eine Verfassungsänderung. Das Wahlalter steht bei uns in Hessen in der Verfassung. Und eine Verfassungsänderung bedingt immer erstmal, Landtag muss beschließen und dann muss es eine Volksabstimmung darüber geben. Deswegen ist es kein Selbstläufer, dass es sofort passiert. Aber den Weg anzugehen, sollten wir tun. Wir hatten ja auch vor kurzem im Landtag die Debatte über Wahlalter mit 16, ist von der Regierung, ist Fraktionen abgelehnt worden. Ich glaube, es hat den Grünen auch wehgetan, dass sie das tun mussten, aber so ist das manchmal in Koalitionen, dass man auch Dinge tun muss, die einem wehtun. Haben wir vorhin lang drüber auch an anderer Stelle gesprochen. Den Weg können wir angehen.
Welche größten Herausforderungen siehst du tatsächlich für die kommenden 5 Jahre sind das? Bei der nächsten Legislaturperiode, die Hessen hat.
Ich glaube, wir müssen in unserem Bildungssystem viel auf den Weg bringen. Uns fehlen jede Menge Lehrer, es fehlen uns aber auch Erzieher. Für mich fängt Bildung schon in der Kita an, frühkindliche Bildung. Wir haben jede Menge offene Plätze, die wir dort nicht besetzen können, weil wir einfach das Personal nicht dafür haben. Das wird eine ganz große Herausforderung, das hinzubekommen. Und wir geben ja auch immer mehr Versprechen, was wir alles machen wollen, mit Ganztagesbetreuung und. Alles gesetzlich geregelt, aber ohne die Konsequenzen zu sehen, was das hinten bedeutet. Ich brauche nämlich die Leute, die das dann auch irgendwo machen. Und das wird eine Herausforderung, der sich das Land stellen muss, wo das Land auch die Kommunen viel stärker unterstützen muss. Die sind da für meine Begriffe teilweise alleine gelassen. Das wird sicherlich eine der Herausforderungen. Die zweite Herausforderung ist natürlich, dass wir unsere wirtschaftliche Entwicklung weiter behalten. Wir kommen jetzt wieder in diese Phase, wo wir höhere Zinsen haben. Wir waren gewöhnt, Geld kostet ja nichts. Mhm. Das dreht sich. Und wir merken ja auch da, die Wirtschaft tut sich schwer. Sie tut sich auch mit Fachkräften schwer. Sie tut sich mit Nachwuchs schwer. Kein Wunder. Wir sind wesentlich weniger Menschen pro Jahrgang jetzt als noch vor 20, 30 Jahren. Die jetzt etwas älter sind, die gehen jetzt nach und nach in Ruhestand, müssen ja irgendwie ersetzt werden. Plus all die wir für die vielen Leistungen, die wir ja gerne neu haben, auch erbringen wollen, auch dafür brauchen wir die Leute.
Wie positionierst du dich? Also wie siehst du das bei dem Bildungsthema? Geh mal kurz zurück zu dem Bildungsthema, du hast gesagt, es braucht Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben ja uns darauf verlassen, im Prinzip in den letzten Jahrzehnten, dass Menschen den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers wählen und im Prinzip, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich glaube für 3 Jahre, glaube ich, überhaupt kein Geld dafür bekommen. Genau. Wie würdest du das anpacken? Inwieweit würdest du Maßnahmen ergreifen, um Erzieherinnen zu finden? Also die SPD macht sich ja auf den Wahlplakaten im Prinzip einfach, die schreiben da drauf, ich weiß jetzt gar nicht, was bei Erziehern ist, aber 25.000 Erzieherinnen. Ich meine, die liegen ja nicht irgendwo in der Ecke.
Nee, die liegen überhaupt nicht in der Ecke. Und da haben wir wieder zwei Punkte. Also zum einen bei dem Thema Ausbildung. Ich glaube, wir müssen in eine Situation kommen, dass sie auch eine Ausbildungsvergütung bekommen. Da gibt es ja erste Ansätze über dieses Programm, wo man ja teilweise schon arbeitet in der Kita, während man die Ausbildung macht. Da kriegt man ja schon eine entsprechende Finanzierung. Das muss stärker ausgebaut werden. Wir sollten aus meiner Sicht auch mal überlegen, ob dieses ganze Ausbildungsprogramm und die ganzen Ansprüche, die wir da haben, ob das so richtig ist oder ob man die Ausbildung auch ein bisschen verschlanken kann. Tatsächlich sind es ja nicht nur 3, sondern 5 Jahre, weil man braucht ja diese Vorphase. Genau. Das ist in einer Zeit gemacht worden und so entschieden worden, wo wir noch gedacht haben, wir brauchen keine Erzieher mehr, machen wir mal den Beruf unattraktiv, damit das keiner machen will. Und jetzt, das ist 20, 30 Jahre her und jetzt tun wir uns schwer, die Leute zu finden. Also da müssen wir ran. Wir müssen bei dem Thema der Entlohnung der Erzieher an, auch während der Ausbildung. Das sind so die Ansätze und dann müssen wir natürlich die Leute finden, die es auch gerne machen. Und dann kommen wir schon wieder zurück und das ist so ein bisschen fast schon Katze in den Schwanz beißen. Viele Erzieher würden ja gerne in den Beruf gehen, können es aber nicht, weil sie selbst keinen Platz für ihre eigenen Kinder haben.
Ja.
Hilft uns nicht weiter.
Henne-Ei-Problem.
Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir müssen beides irgendwo angehen.
Wir kommen zum Ende.
Schon.
Aber ich stelle dir noch eine Frage und die interessiert mich wirklich brennend. Wie soll Hessen im Jahr 2030 aus deiner Sicht aussehen? Und welches ist die ideale Konstellation? Wir gehen davon aus, du hast deinen Wahlkreis gewonnen oder bist über deinen Listenplatz reingekommen. Na, wobei Listenplatz will ich jetzt mal weglassen, weil das würde sehr hohe Stimmen bedeuten. Das würde das Bild jetzt ein bisschen verfälschen. Aber du hast deinen Wahlkreis gewonnen und hast ein Direktmandat und kommst in den Hessischen Landtag und bist in Koalitionsgesprächen. Mhm. Welche Konstellation wünschst du dir und wie sieht das dann 2030 aus?
Also ich wünsche mir zunächst mal eine Konstellation, die dazu führt, dass die jetzige Regierung so nicht weitermacht, wie sie bisher ist. Also sie sollte auf jeden Fall...
Also kein Schwarz-Grün?
Kein reines Schwarz-Grün. Mhm. Das auf keinen Fall. Weil ich glaube, das hat auch in gewisser Weise Stillstände mit herbeigeführt, weil auch die untereinander sich nicht mehr so im wahrsten Sinne grün sind.
Aber sie sind sehr leise.
Sie sind leise, ja, aber man merkt das dann schon, wenn man mal genau hinhört in einer Landtagsrede, wo dann der eine sehr grüne Position, der andere eine sehr CDU-Position. Dann fragt man, wie soll sich das zusammenstellen? Weil die haben gerade komplett diametral entgegen argumentiert, obwohl sie eigentlich in der gleichen Regierung sind. Aber nein, also auf keinen Fall mehr Schwarz-Grün aus meiner Sicht. Wir müssen das ändern. Und dann müssen wir uns wirklich auf die Schwerpunkte auch konzentrieren, die für Hessen wichtig sind. Das ist das Thema Bildung, über das wir gerade gesprochen haben. Das ist das Thema innere Sicherheit, wo wir vieles machen müssen, gerade auch im Sinne der Polizei, im Sinne der Rettungskräfte, wo vieles noch in keinem guten Zustand ist. Wir müssen natürlich auch das Thema Mobilität weiter im Auge behalten, weil wir werden mehr Verkehr haben, ob wir das wollen oder nicht. Alleine dadurch, dass wir gemeinsam alle bei Amazon und sonst wem alles bestellen, ergibt sich das. Das können wir und das müssen wir vernünftig gestalten, wie das funktioniert. Da gibt es auch verschiedenste Lösungen. Ist eine Herausforderung, auf die wir uns einstellen müssen. Wir werden auch das ganze Thema Migration in den Griff kriegen müssen, auch in Hessen, mal jenseits dessen, was auf Bundesebene diskutiert wird. Aber wir merken das ja auch hier in Main-Kinzig-Kreis. Wir kommen doch an die Kapazitätsgrenzen und da müssen wir Lösungen finden für, und zwar Lösungen, die auch für die Menschen verträglich sind. Auch sowohl für diejenigen, die hier sind, die Sorgen haben, als auch für diejenigen, die zu uns kommen.
Also ich höre raus, Schwarz-Gelb.
Wäre eine denkbare Lösung.
Reicht aber nicht.
Aber ich weiß auch nicht, ob die bei den Schwarzen die Gelben immer noch die Nummer eins sind. Also ich erlebe sie teilweise sehr anders. Also diese ewige Liebe von Schwarz-Gelb, ich glaube, das ist seit Helmut Kohl vorbei.
Wie heißt dann die Konstellation? Butter bei die Fische, sag mal.
Also eine Konstellation, wo wir mit drin sind und wenn die CDU die stärkste Kraft ist, die wohl auch den Ministerpräsidenten stellt und dann müssen wir gucken, wer von den anderen beiden Großen oder Mittelgroßen dann dazukommen.
Wer denn lieber? Ich meine, es bleiben ja nur noch die Roten oder die Grünen. Oder die Blauen.
Nein, die Blauen auf keinen Fall. Auf keinen Fall, absolut nicht.
Okay, Brandmauer.
Genau. Und die Roten und die Grünen, die, wo es am besten gelingt, eine möglichst große Übereinstimmung hinzubekommen, ohne dass wir uns ständig wie die Kesselflicker kloppen müssen.
Es war ein hochinteressantes Gespräch mit dir. Ich bedanke mich vielmals. Schön, dass du hier gewesen bist. Und ich wünsche dir viel Erfolg.
Danke.
Danke
für die Einladung.
Auf dem ein oder anderen Wahlkampfstand noch?
Ja, ich bin noch ein bisschen unterwegs. In Hanau, auch hier in Maintal. Also man wird mich sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle oder wenn ich mal irgendwo durch die Straßen laufe und Flyer verteile.
Ich denke,
mache ja richtige Graswurzelarbeit.
Sehr gut. Aber schwerpunktmäßig Maintal habe ich irgendwie so erlebt, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist meine Herkunftsstadt, wo ich jetzt wohne und deswegen bin ich hier auch ein bisschen aktiver. Aber Hanau natürlich auch.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Bis dann.
Tschüss.